Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich wieder auf Konrad Amba. Wir hatten beim letzten Mal schon so ein tolles Gespräch und sind in den Wald eingetaucht. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen und danach machst du das gerne selber. Du bist Autor, Fotograf, Grünberater, Naturdenker, die Stimme der Bäume. Und damit gebe ich dir auch gern das Wort, dass du dich vielleicht kurz vorstellst für die, die dich noch nicht kennen.
Danke, Doris, für die Einladung. Ich freue mich, wieder mal dabei zu sein. Und ja, du hast ja schon viele Schlagworte gesagt, was ich bin oder wozu ich mich deklariere. Tatsächlich bin ich ein relativ naturverbundener Mensch und versuche das anderen Menschen weiterzubringen. Das war nicht immer so. Ich war ursprünglich Unternehmer, habe Firmen aufgebaut im Sektor Kunst, hatte viele Mitarbeiter, hatte so das übliche Stresssyndrom und Burnout-Syndrom, bin Papa von drei Kindern. Irgendwann wurde das ein bisschen zu viel, habe die Unternehmen dann übergeben und habe mich meiner eigentlichen Passion, meinem Hobby gewidmet, die Fotografie. Und mit der Fotografie verbunden, braucht es ja auch, Geduld und Beschäftigung und Zeit. Und ich habe mich konzentriert auf das Fotografieren alter Bäume und naturnaher Wälder und habe da noch relativ wenig Wissen, Vorwissen gehabt durch meinen Vater, der war Jäger, hat mich immer mitgeschleppt in die Wälder und Berge hier in Österreich. Und da ist schon ein bisschen was zusammengekommen, aber das war ja nicht sehr tief. Und durch das Fotografieren und durch das, dass ich eben Bücher gemacht habe, da braucht es sehr, sehr viel Geduld. Da braucht es auch sehr viel Verständnis, also so beobachten, manchmal über lange Jahre oder Jahrzehnte. Und dann das Erkennen und das Verstehen, daraus ist quasi eine Haltung geworden. Also ich bin viel langsamer, nicht nur altersbedingt, sondern auch berufsbedingt geworden. Der Baum, den ich fotografiere, läuft mir ja nicht weg, aber ich brauche zum Beispiel das richtige Licht und das kann manchmal erst nach 3 Stunden sein. Also hocke ich, stehe ich, umarme ich 3 Stunden lang einen Baum, bis er dann wirklich so da ist, wie er ist. Und in der Zeit erlebt man so viel. Und dieses Wissen habe ich dann in Büchern untergebracht, unter anderem im Baumweltenbuch. Das wurde ein Bestseller. Dann zum Neuesten, ich mache jetzt mal kurz Eigenwerbung, in einem Buch, das ich zusammen mit Andreas Haase gemacht habe, Bäume und über die Wurzeln einer tiefen Verbindung oder Erlebnisse, was ich mit Bäumen alles erlebt habe. Also was passiert einem alten Mann, wenn er sich mit Bäumen umgibt? Und bei diesen Reisen, vornehmlich durch Mitteleuropa, oft mit Zug, manchmal mit dem Auto, sehr viel gewandert, ist mir auch aufgefallen, dass Menschen in Regionen unterschiedliche Haltungen zur Natur haben. Also in einer Region schätzt man alte Bäume, in den anderen haut man sie um, weil sie alt sind. Und das ist ein kultureller Hintergrund, das ist auch Tradition, das ist leider sehr oft Unwissen oder Machterhalt oder was auch immer. Und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass wir die Natur sukzessiv zerstören auf unserem Lebensstil und dass es ganz anders ginge, ohne dass man dabei Qualitätsverlust hat oder weniger glücklich ist. Also ich rede nicht nur vom Verzicht, was mir auch Spaß macht. Verzichten macht ja Riesenfreude. Ich rede, sondern auch mit einer anderen Haltung. Und dabei ist dann dieses Thema entstanden, Bäume auf die Dächer in die Stadt. Wo ich mich tatsächlich sehr intensiv damit beschäftige, wie können wir uns die Natur wieder zurückholen, die wir jetzt Jahre oder Jahrzehnte aus unseren Gärten, aus unseren Städten und Dörfern verdrängt haben. Also einmal der Fotograf, zum anderen der Buchautor, zum dritten aber der Gründenker auch insofern, dass ich diese Themen nicht nur recherchiert und erforscht habe über hunderte Netzwerke und Bücher, sondern auch vor Ort besucht, dokumentiert habe, begleitet habe, manchmal über Jahre und daraus ein Wissen angeeignet habe, dass ich jetzt in den letzten Jahren viele Beratungen mache für Kommunen, für Unternehmen, für Private. Wie können Sie Ihr Gebäude, Ihr Areal, Ihren Garten naturnäher machen, begrünen machen? Und daraus sind auch viele direkte Projekte entstanden, die ich inzwischen geplant, auch schon verwirklicht habe. Grünfassaden, Gründächer, Renaturierungen, Stadtbäume. Also da kommt also der Berater und der Planer dazu. und weil es mir ein wahnsinniges Anliegen ist, das unter die Menschen zu bringen, mache ich eben sehr gerne Vorträge, sehr viel im deutschsprachigen Raum, so an die 50 im Jahr, also analog und live. Und natürlich auch wie hier nütze ich die Gelegenheit, um an ein größeres Publikum zu kommen, diese Botschaften, diese Erkenntnisse, dieses Wissen zu teilen und vielleicht irgendwo ein Pflänzchen oder sogar ein Bäumchen zu pflanzen. Ja, das ist so umfassend und nebenher schreibe ich noch Artikel und fotografiere sehr viel für Zeitungen und Homepages. Und damit bin ich, obwohl ich schon länger in Pension bin, so an meinem 50-Stunden-Woche angelangt, was ich eigentlich nie wollte. Aber das ist keine Arbeit, das muss man sagen. Das macht großteils Spaß, manchmal auch ein bisschen Frust, aber das erfüllt mich unheimlich. Und wenn ich dann so nur noch kurz zum Abschluss so junge Menschen begleite, die einen Garten machen oder ein Gründach begrünen, und die rufen mich dann nach 2-3 Jahren an und sind glücklich und fasziniert. Mhm. Und die haben so eine Erfüllung damit erfahren, dann bin ich wirklich sehr dankbar und denke mal, ob ich dafür Geld bekomme oder nicht, ist mir manchmal fast gleich. Hauptsache, es passiert. Denk, da gibt es so einen Mehrwert dabei für die Menschen. Mhm. Manchmal wäre es auch so einfach. Und ja, das begleitet mich also Tag und Nacht.
Ja, und das ist ja auch ein Geschenk, oder? Wenn man selber sieht, so, da war anfangs die Vision und dann kommt die Umsetzung und dann sieht man irgendwann so, dass das Fertige, und das ist ja ein unglaubliches Geschenk, oder? Oder geht einem das Herz auf?
Ja. Ja, tatsächlich. Also daraus bekomme ich auch die Kraft. Also Thema Stadtbäume, die ja so unendlich wichtig sind. Und ich lebe hier in einer Region in Vorarlberg, ganz im Westen Österreich, so am Bodensee, eingeklemmt zwischen der Schweiz und Deutschland. Und da ist man aus Tradition sehr ordentlich und sehr sauber und sehr aufgeräumt und sehr organisiert. Und der Garten schaut so aus und die Städte schauen so aus. Mhm. Und ein Baum hat natürlich neben den ganz vielen wichtigen, guten Eigenschaften auch die Eigenschaft, dass er uns zum Beispiel mit Nährstoffen versorgt, mit Blüten, mit Äpfeln meinetwegen, mit Blättern, mit Essen. Und das wird mancherorts als Last empfunden, als Dreck. Und manchmal werden Bäume umgehauen, weil sie Dreck geben, was ja so nicht stimmt. Und da denke ich immer, Mensch, Leute, denkt ein bisschen weiter. Wir haben ja so viel nützliche Funktionen vom Baum selbst, dass der Blätterwurf, der ja meistens nur einmal im Jahr und zwar nur im Herbst und manchmal nur 3 Wochen lang passiert, dass das eine minimale Belastung wäre für das andere, was er uns an Vorteile gibt. Und da erlebe ich halt manchmal schon demotivierende Situationen, wenn ich mit ich sage manchmal ausgewachsenen Männern, also mit gebildeten Männern diskutiere und die sagen, eine Allee sei gefährlich. Und sage, wer bewegt sich dort, der Baum oder das Auto? Oder der Baum gibt Dreck, sagen wir, da müssen wir am Wording arbeiten. Ja, oder der verstopft die Dachleitung, sage ich, dann machen wir Netz drauf. Es gibt für alles eine Lösung. Aber einfach nur so den Macho raushängen und den Baum umsägen, dass man sagt, ich kann das. Das ist mir manchmal schon sehr unangenehm. Und dann gehöre ich ja einer zur selben Spezie wie dieser alte graue Mann und sage, aber du, das geht auch anders. Da gibt es einen Plan B oder gescheitere Wege. Ja, da lerne ich halt manchmal die Widerstände kennen. Aber auch, weißt du, dass viele Menschen in ihren Strukturen so gefangen sind. Das haben sie gelernt, das haben immer so gemacht, das macht der Nachbar so. Was denken da die Leute? Und aus lauter diesen komischen Dingen reagieren die manchmal so. Der Vorteil ist ja nur, dass ihnen kein Wissen im Weg steht. Die machen es einfach. Und das ist ja schlimm. Ja, also es gibt sehr viel Höhen und sehr viel Motivierendes und Energie, die ich mir daraus herausziehe. Wie gesagt, die positiven Beispiele. Und dann auch immer wieder die Dämpfer, so wie das Leben halt ist. Ohne ich mich wieder aufwickeln muss und sage, na, das lasse ich mir nicht fallen, da muss ich wieder dran. Ja, ja. Ein Auf und Ab, aber sehr, sehr spannend.
Und, Und die anderen, die können ja auch ein bisschen dazulernen, oder? Wenn du so die Infos gibst, man könnte ja auch hier ein Netz über die Dachrinne tun, vielleicht kommt ja ein bisschen was an, oder?
Ja.
Also der einfache Weg ist ja nicht immer der gute Weg.
Genau so ist es. Ja.
Ja. Ah, sehr schön. Ich finde das toll, dass du da so motiviert bist und dass du da trotz alledem immer positiv rangehst und das siehst, was alles erfolgreich ist, weil es gibt ja auch ganz viele, die dann irgendwann sagen, ja, macht mir keinen Spaß mehr. Also bei dir sieht man einfach, du bist da mit Herzblut dabei.
Naja, schau,
Ah.
ich bekomme sehr viele E-Mails und wenn mir ein unbekannter Mensch einfach schreibt und mich lobt, dann ist das tut so
Ja,
wahnsinnig.
schön.
Oder handgeschriebene Briefe oder Telefonate oder nach Vorträgen, wie es kürzlich passiert ist, aber das symptomatisch, da spreche ich eben für den Baum und was es für Möglichkeiten gibt, den Carport reinzuhalten und eben den mit Rückschnitt und so weiter, aber dass der Baum erhalten bleibt. Und das Bärchen kommt nachher zu mir. Ich habe die schon immer wieder nicken und so gesehen. Und dann sagen sie, sie hätten sich jetzt während dem Vortrag quasi lautlos gestritten und ich hätte gewonnen. Sie lassen jetzt die Linde stehen. Aber hallo,
Toll.
ein Vortrag hilft, einen 100-jährigen Baum zu erhalten. Und denke, wenn da so viel Kraft rüberkommt, wenn da so viel Veränderung passiert, dann muss ich das eben noch. Ich schätze, ich muss das noch etwa 40 Jahre machen. Also es ist noch lang. Also ich werde ja 109, das hilft mir dabei. Ich kann da sehr, sehr lange das machen.
Ja. Ja, und ich
Ja.
glaube, das ist ja einfach, das ist bei manchen noch nicht mal Bösartigkeit, sondern das Bewusstsein fehlt dafür,
Ja,
ne?
ja,
Dass der
ja.
Baum ein Lebewesen ist und der 100 Jahre gewachsen ist und dann kommt da die Motorsäge weg, Problem gelöst, aber im Endeffekt ist ja das Problem gar nicht gelöst, ne? Sondern man verliert ja ganz viel. Ich glaube, manche Leute sehen auch gar nicht, was sie dadurch verlieren an Lebenskraft, die der Baum auch schenkt.
Ich habe ein Beispiel, wo zwei Zwillingsbrüder bei mir waren. Die haben eine Hütte in den Alpen auf einer großen Wiese, traumhaft. Ihr Vater hat das gekauft und ihnen fährt. Und dahinter hat der Vater 5 Fichten eingepflanzt, hinter der Hütte, die inzwischen etwa 12 Meter hoch sind, so richtige Stammumfang. Und die beschatten das Haus, das ist wunderbar. Manchmal verstopfen sie die Dachrinnen, aber die haben jetzt die Lösung bekommen. Kühlen also das Haus so schön, dann verstecken sie auch das Haus. Die sind so abgetrennt vom Wanderweg. Die haben eine Riesenfreude. So, und jetzt kam mal so ein Waldbauer daher und sagt, boah, das ist brandgefährlich. Die könnten brechen, auf Haus krachen. Die muss man umhauen. Wenn sie wollen, haut er sie um. Und dann können sie neue Bäumchen pflanzen. Jetzt muss man aber sagen, die beiden Männer sind ja 78, die leben wahrscheinlich nicht mehr 50 Jahre, wahrscheinlich. So, und ich habe die Fotos angeschaut, dann bin ich hingefahren, habe das angeschaut. Null Gefahr. Bumperlgesunde Bäume, die leben noch 50 Jahre weiter, ohne dass man was tun muss. Da lege ich meine Hand ins Feuer und sage ihnen, du, ihr müsst keine Sorge haben, lasst es so, freut euch daran. Da passiert nichts. Und die sagen, ja, wahnsinnig, Gott sei Dank, und jetzt haben wir eine Riesenfreude, aber warum sagt er uns das? Und da sage ich, das ist das gleiche Prinzip, wie wenn ein Bauer mit einer kranken Kuh zum Metzger geht und fragt den Metzger, hättest du mir einen Vorschlag, was soll man tun? Also,
Ja.
dann geht er zu dem Menschen mit der Kettensäge, der nichts anderes kann als Bäume sägen. Natürlich fällt er die Bäume und dann pflanzt er wieder neue. Und das ist einfach nicht dasselbe. Wir müssen ja immer die Zeiträume beobachten, die wir brauchen, bis die Bäume groß sind. Also einen alten Baum umhauen, einen kleinen Pflanzen, ist nett, aber ist ziemlich wirkungsfrei. Und wir müssen einfach 70 Jahre warten, bis der Baum wieder erwachsen ist. Und das muss man immer vorher überlegen. Man kann nicht einfach einen Baum ersetzen. Da könnte man die Zeit ersetzen. Und deshalb ist auch wichtig, dass man ältere Bäume achten und bewahren. Manchmal brauchen sie Pflege, manchmal brauchen sie Hilfe, manchmal muss man Totholz rausnehmen oder einen Rückschnitt, man muss ihnen Dünger geben. Auch ein kranker Baum stirbt nicht unbedingt, weil ein kranker Mensch kann auch wieder gesund werden. Ähnlich geht es mit den Pflanzen. Man kann also sehr viel tun, um den Erhalt der Bäume zu verlängern. oder dass die einfach noch Jahrzehnte oder manchmal Jahrhunderte lang bleiben. Und wenn man da jetzt beispielsweise einen Holzfäller oder einen Förster fragt, wie geht's dem Baum, dann ist das einfach die falsche Adresse. Da muss man einen Baumpfleger nehmen oder jemand, der sehr viel Gefühl hat. Manchmal sind es auch Gärtner. Auch da gibt's Leute, die Baumgefühl haben. Aber die klettern dann drauf, die schauen sich den Baum an und die stellen dann fest, was will der Baum, was braucht er, wo hat er Probleme, ist er mit Pilz befallen oder Schadinsekten. Auch da kann man oft helfen. Und wenn wir helfen, alte Bäume zu erhalten, dann erhalten wir einfach Zeiträume. Ganz ein wichtiger Ansatz.
Ja. Die ganzen Informationen, die hat der Baum ja gespeichert und die gibt er ja weiter. Ne? Wir wissen ja, dass das Netz, die Wurzeln, das Netz, die Verbindung und damit wird ja ganz viel zerstört. Das ist ja nicht nur, dass der Baum weg ist, sondern die ganzen Informationen und was der alles für die anderen mitgetragen hat. Ja.
Und das lesen wir und das sehe ich auch immer wieder, weil der Baum ja eine Heimat ist für ganz viele Lebensformen. Oder da sind ja Pilze und Flechten und Moose dabei. Auch andere Pflanzen wachsen im oder am Baum. Aber das ganze Mikrobiom, die Mikroorganismen im Boden, die Pilzfäden, die Mykorrhizen, dann natürlich Singvögel oder Wildbienen, Hornissen, Fledermäuse, so ein Baum bietet ja Heimat für ganz viele Lebensformen. Und wenn der weggehauen wird und da fängt wieder ein Bäumchen von Null an, ist das meiste einfach weg und verloren. Die haben keine Heimat mehr. Und da muss ich eben sehr, sehr lange warten. Meine Freundin sagt immer, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und das ist auch beim Baum so. Du kannst den Baum nicht einfach schneller groß werden lassen. Ja klar, mit ganz viel Dünger, aber dann ist das nicht gesund. Ja. Aber wenn man so die übliche Wachstumszeit von Bäumen anschaut, da braucht es eben Jahrzehnte, bis der sehr groß ist. Also sollte man immer wieder dran denken bei der Betrachtung.
Ja. Und das wird leider vergessen. Ne? Ich sehe auch ganz viele Bäume, die da angepflanzt werden und dann bekommen die kein Wasser. Und dann sieht man die so traurig dastehen.
Ja. Da kommst du zu einem Thema, was ich gerne erläutern möchte und ich hoffe, die Zeit bleibt uns dafür. Es werden ja viele Stadtbäume gepflanzt, was ja eine sehr gute Sache ist. Meistens werden die nicht von Fachleuten geplant. Also ich sage jetzt einmal, da sind dann Tiefbauleute oder Stadtplaner oder Architekten dabei. Da wird fast immer zu wenig Platz für den Wurzelraum gemacht, obwohl das manchmal möglich wäre. So ein Baum braucht einfach 12, 15 Kubikmeter, um einigermaßen 100 Jahre alt zu werden, gesund. Also da muss man sehr viel unten aufgraben und mit Erdreich und Substrat füllen. Das kann man ja oben auch wieder verschließen, aber die Wurzeln brauchen den Platz, abgesehen vom Gewicht oder für statische Belastung. Vielmal krachen die Stadtbäume um und dann schaue ich mir den Wurzelbereich an. Und der war ja vom Gewicht her viel zu klein, um die große Krone zu halten. Mhm. Also Raum für Wurzeln. Und dann, wo bekommt der Baum das Wasser her? Also man könnte ja auch Dachleitungen ableiten, was vielerorts verboten ist. Aber das wäre halt gescheit. Und wenn Wasser vom Straßenraum kommt, ist das oft belastet. Da sind Zigarettenreste, Hundeurin, da sind Salze drin und so weiter. Die schaden ja dem Baum nachhaltig. So, und dann sieht man, also man hat ausgegeben das Geld für das Lochbaggern, also die Baumhöhle, das Baumloch oder Wurzelbereich und dann die Substrate rein. Man hat den Baum eingekauft und gepflanzt. Manchmal wird auch noch gehalten von stabilen Pfählen. Und dann hat man kein Geld mehr für die nachträgliche Pflege, um den Baum anwachsen zu lassen. Und dann hängt man einen Plastiksack hin mit Wasser. Ja. Grauslich. Und der hat zwei riesige Nachteile. Also zum ersten ist er nach dem zweiten Jahr immer verstopft, weil er verkalkt oder veralgt. Und zum zweiten tröpfelt da immer Wasser rein. Und das gibt dem Baum das Zeichen, hey, du musst deine Wurzeln nicht raustreiben, von oben kommt immer Wasser. Und die ganzen Feinwurzeln bleiben oben, weil der Baum ja keinen Grund hat, tiefer zu gehen. Und nach zwei Jahren gibt man den Sack weg, weil das Geld beendet ist oder der Sack verstopft ist. Und dann wird er aber nicht mehr nachgewässert, sondern dann kommen drei Wochen Trockenheit. die ganzen Wurzeln oben verbrennen und der Baum geht nach dem dritten Jahr rein.
Oh.
Das ist so ein Geschick. Man muss den Baum, so ähnlich wie uns, daran gewöhnen, wie geht das mit Wasser und Sonne. Also manchmal trocken, manchmal Wasser. Manchmal muss das länger aushalten, manchmal kommt zu viel Wasser. Der muss das lernen. Und so wie er es lernt an diesem neuen Standort, so bildet er seine Wurzeln aus. Auch nicht regelmäßig. Also das wäre genauso ungeschickt, wenn man jede Woche am Mittwoch hinfährt und dem Baum 200 Liter Wasser gibt. Auch dann wird er verwöhnt. Also Pflanzen sind lebende Organismen, die sich an den Standort und an die Bedingungen gewöhnen. Langsam, aber sie gewöhnen sich dran und dann stellen sie sich ein. Da muss man dem Baum möglichst viel natürliche Konditionen zumuten. Also es kann auch mal heiß und trocken sein und dann kann wieder mal zu viel Regen kommen. Dieser Wechsel bedeutet für den Baum, dass er sich absichern muss. Dann treibt er die Wurzeln überall hin, viel weiter raus und viel tiefer. Das ist an vielen, vielen Beispielen bewiesen und trotzdem machen manche Verwaltungen das. Wir kaufen den Baum, geben ihn den Wasser, fertig. Und am dritten Jahr steht ein Baum ab, der vorher 1.000 Euro gekostet hat. Ja, ein bisschen ungeschickt, wie man da mit dem Geld umgeht.
Ja, das ist die schlechte Beratung dann aber, oder?
Ja.
Also diese Wassersäcke sehe ich ja auch überall. Ich habe immer gedacht, oh, das ist ja eine tolle Idee, da bekommt der Baum ja Wasser. Ich habe ja gar nicht weiter gedacht, dass dann das dritte Jahr der Sack wird entfernt oder geht kaputt und sowas. So, ja. Und dann hat der Baum ein richtiges Problem.
Ja. Ja. Und er ist leider nicht richtig angewachsen, weil ja die meisten der Feinwurzeln, die nur mal Nährstoffe und Wasser aufnehmen, ganz oben bleiben, weil sie vor oben immer feuchte Fläche haben. Ja.
Ja, man sollte schon Fachleute fragen.
Wäre besser, ja, es wäre günstiger.
Ja, das stimmt. Wir hatten eben im Vorgespräch schon das schöne Thema, wie hole ich mir den Wald nach Hause? Was hast du da für Tipps für uns? Was kann jeder für sich tun? Wir sagen immer, die müssen... Was kann ich tun? Was empfiehlst du so?
Okay. Vielleicht noch zur Begriffserklärung Wald. Wald ist ja viel mehr wie die Bäume. Wald ist ein Gesamtorganismus. Und das Größte, was ich sehe, sind ja halt die Bäume. Aber da sind auch Sträucher dabei, Krautschichten, dabei ist Boden, Pilze und die ganzen Lebensformen. Und wenn ich schreibe so Wälder auf die Stadt oder Wälder in die Stadt, bedeutet das nicht, dass der ganze Organismus Wald überall existieren muss, sondern Teile daraus. So, jetzt geht's halt darum, wie ich lebe, aber viele Menschen sind ja nicht nur abgeschottet zu Hause in einer Wohnung, sondern sie gehen meinetwegen zur Arbeit, sie treffen sich im Sonnenjornheim oder in den Parks, sie sind in Vereinen tätig, also man hat vielerlei Möglichkeiten zu wirken. Und zu Hause heißt es grundsätzlich, je mehr Grün, dass ich in meiner Nähe habe und auf je mehr Grün, das ich sehe, umso gesunder bleibe ich. Ganz einfach. Das ist mehrfach belegt. Sehe ich jeden Tag auf einen gesunden Baum, werde ich im Schnitt 7 Jahre älter als Menschen, die das nicht tun. So einfach wäre es. So, jetzt hat nicht jeder die Möglichkeit, auf den Baum zu schauen, aber man hat vielleicht eine Fensterbank oder ein Balkon. Und darauf können wir manchmal Gefäße stellen, am Balkon größere, am Fensterbank kleinere. Und dann nehme ich meinetwegen kleinwüchsige, verholzende Pflanzen, also Sträucher zum Beispiel, die ich halt übers Jahr über beobachte, im Frühling die Blüte, im Herbst vielleicht die Beeren, dann der Laubabwurf, das ist ja wunderschön, auch diese Veränderung der Natur zu sehen. Aber ich habe einen Freund, eine Pflanze, die mehrjährig ist, das gefällt mir immer am besten, weil ich sie bei ihrem Wachstum und beim Bestreben, größer zu werden, zuschauen kann. Nun, wenn die halt dann am Balkon zu groß wird, zu groß ist immer so ein Zeichen, was ist zu groß, aber nehmen wir mal an, sie verdeckt das Fenster des Nachbarns, das will er vielleicht nicht, ja, dann muss man die entweder irgendwie verrücken oder zurückschneiden. Da gibt's gute Anleitungen oder natürlich auch Leute, die das können. Und wenn man das richtig macht, kann ein verholzender Baum, ich sage jetzt ein Obstbaum, immer wieder neu austreiben, immer wieder Obst bekommen. Schau mal, wie schön wäre es, wenn ich vom Balkon Äpfel ernten kann. Das geht sehr gut. Oder Pflaumen oder Pfirsiche oder Marillen oder Aprikosen, wie auch immer. Oder Beeren. Johannisbeer, Heidelbeer und so weiter. Vogelbeer meinetwegen, Eberesche. Also es würde viele, vor allem heimische Pflanzen geben, die übers Jahr nicht nur schön ausschauen, sondern uns auch einen Ertrag bringen. Vielleicht gefällt es auch den Vögeln. Auch das könnte ein Ansatz sein. So, und je weiter wir rausgehen, hätten wir einen Innenhof in unserem Quartier, dann könnte man vielleicht auch schauen, ließe sich der begrünen. Können wir da einen Teil der Entsiegelung wegnehmen, meistens sind es Pflastersteine oder Asphalt, können wir da ein Loch graben oder einen Hügel aufschütten, indem wir einen Hausbaum pflanzen. Wunderschöne Sache. Jemand ist dann zuständig fürs Laub, jemand kümmert sich ums Gießen. Und man hat einfach Freude am Vogelgezwitscher, meinetwegen, die dann mit der Zeit kommen, weil die Bäume eben beliebt sind. Oder auch vor dem Haus, wie breit ist der Gehsteig, ließe sich da ein Grünstreifen machen. Da redet man halt mit der Stadt, sobald der Gehsteig eine gewisse Normbreite übersteigt, und das tun sie oft, hätte man Platz, etwas einzubauen, entweder in die Tiefe, und wenn das nicht geht, eine Kiste drauf oder ein Pflanzköbel, ein Trog, den man halt mit richtigem Substrat befüllen. Und darin könnte man auch Pflanzen ansetzen, natürlich auch Blühpflanzen, Stauden, Lavendel, was auch immer. Aber was auch ganz spannend ist, Rankpflanzen, die wir meinetwegen der Fassade hochwachsen lassen können, so wie das dürfen. Es gibt viele Rankpflanzen, die auch keinen Schaden machen. Da haben viele Menschen auch Angst davon. Das muss man halt richtig machen oder sich erkundigen. Und wenn die Gebäudeverwaltung oder man selber sagt, ich will nichts direkt an der Wand haben, dann macht man das mit vorständigen Gittern und Drähten. Das heißt, 15 Zentimeter vor der Wand wird ein Gitter gespannt. Das kann man befestigen. Und dann nimmt man windende Rankpflanzen, sogenannte Winder, die dann hochklettern. Die brauchen immer eine Hilfe, um hochzuklettern. Denkt man wilden Wein zum Beispiel oder ja, Kiwi oder Weinrebe, was auch immer, Clematis, also irgendeine Waldrebe. Dann ist die quasi am Gitter. Sie wird auch nicht sehr viel dicker, aber wächst nach oben und ist über 7, 8, 9 Monate im Jahr wunderbar grün, hat einen Blütenduft und so weiter. Und die Fassade wird nicht beschädigt. Also viele, viele Möglichkeiten. Und dann denke ich auch an die Öffnung von Parkplätzen. Kein Parkplatz muss asphaltiert oder betoniert sein. Ich habe mit vielen Autos geredet, keines braucht das, haben sie mir gesagt, sondern nur wir, komischerweise. Dann redet man von Schneeräumung und ich sage dann immer wieder, welche Schneeräumung? Alle 10 Jahre 10 Zentimeter, also bitte. Also die könnte man entsiegeln, so dass wir Grünfugen haben. Es gibt auch so Gitter, Rasengittersteine und so weiter. Da könnte dann das Regenwasser verdunsten und auch kühlen, also versickern, verdunsten und kühlen. Und natürlich wachsen da jede Art von Pflanzen, die das aushalten, Sedume beispielsweise, Moose. Können auch ein bisschen schön ausschauen, filtern aber auch die Luft, saubere Luft. Übrigens, das hätte man mit jeder Pflanze vor dem Fenster, vor dem Balkon oder auch mit jeder Fassadenpflanze, die filtert ja den Feinstaub aus der Luft raus und wir atmen bedeutend bessere Luft ein. Und Feinstaub, das sage ich immer wieder, das ist halt so ein Kunstwort, das sind keine feinen Sande oder feine Pullen, sondern das ist einfach Gift. Gift, das sich auf unseren Lungen absetzt, ob wir wollen oder nicht, wo wir sind, wann wir atmen, kommt immer rein. Und wenn die Pflanzen da sind, dann filtern die das großteils raus und wir haben viel gesündere Luft, außerdem auch mehr Sauerstoff. So, dann kommen wir noch zu den großen Dingen. Hätte man die Möglichkeit eines Gartens, was ja genial ist, einmal zu überlegen, ob ein Rasen und eine Buchsbaumhecke oder Tuenhecke wirklich so klug sind, weil das sind vielleicht zwei Pflanzenarten und sind meistens nicht mal heimisch, oder ob es weniger Eingriff brauchen könnte, also zum Beispiel nicht jede Woche mähen, sondern nur alle 3 Wochen mähen, dass ich auch Flächen freigebe für die Natur, wo ich meinetwegen versuche, Blühpflanzen, eine Blühwiese aufkommen zu lassen. Die Hecke sollte man nicht immer schneiden, außer ich habe da einen blöden Nachbarn oder ich bin an einer Straße, wo sie zurückschreiten muss, aber zum Garten herein, darf sie auch ein bisschen wilder werden. Meistens fangen sie dann an, auch an zu blühen oder Früchte zu tragen. Und wenn ich das Ganze einrichte, so wie ich es manchmal mache, dann wird die Hecke natürlich mit unterschiedlichen Straucharten gepflanzt. Da ist meinetwegen eine Haselnuss, eine Felsbirne, eine Kornelkirsche. Da sind meinetwegen Holunder, da könnte ein Liguster, was auch immer dabei sein. Unterschiedliche Arten, die entwickeln sich unterschiedlich, haben unterschiedliche Plattformen. Und da gibt es einfach eine Vielfalt, und die dann die Artenvielfalt begeistert oder herzieht. Und natürlich gehört zu jedem Baum und in jeden Garten ein Baum, mindestens ein Baum. Jetzt kann man schauen, wenn der groß werden kann, dann lassen sich ungefähr 40 heimische Baumarten nehmen. Wenn der klein bleiben muss, gibt es immer noch 15 heimische Baumarten, die kleinwüchsig sind oder die gut schneidfähig oder einkürzbar sind. Wir können uns auf Laubbäume einlassen, die im Herbst diese wunderbare Laubfarben haben. Und wenn wir das nicht will, hätten wir eine Anzahl von Nadelbäumen, die sich eignen. Und ich meine, ich habe hier 500 Quadratmeter Garten, in dem stehen 58 Gehölze, darunter 6 Großbäume. 6. Mitten im Ort. Das erfordert manchmal ein gutes Verhältnis mit den Nachbarinnen. Habe ich. Manchmal schneide ich auch was zurück. Aber ich habe da draußen geschätzte 40, 50 Singvögel, Igel laufen da herum, Tauben, ein Sperber holt sich da manchmal einen Jungvogel. Da draußen ist ein Leben, da wird es nie langweilig. Und natürlich habe ich Schatten, weil ich sage, ich muss mich vor der Sonne schützen, nicht vor dem Schatten. Nicht? Ich bekomme Hautkrebs nur durch die Sonne, nicht durch den Schatten. Also besser wäre, ich hätte mehr Schatten und weniger Sonne. Manche haben ja alles um und dann machen sie einen Sonnenschirm hin. Das ist ja minder klug, sage ich mal. Und bei mir ist es eben der Naturschatten. Natürlich habe ich im Herbst Laub. Das lasse ich natürlich auch über den Winter liegen, weil es die Natur so macht. Und im Frühling, im Februar, nehme ich dann den Rest zusammen, ein Drittel, ein Fünftel des Laubs vom Herbst. Der Rest ist im Boden, Nährstoffe, ich habe alles genährt. Also ich habe viel weniger Arbeit. Das muss man halt auch durchmachen oder aushalten. Ja, und wenn man sich so der Natur nähert, hat man viel weniger Arbeit als mit diesen traditionellen gestalteten Gärten und viel mehr Freude. Und natürlich, ich tue mir in der Gesundheit und der Natur auch sehr viel Gutes damit. Also das bedeutet, es gibt fast keinen Bereich, wo ich nicht mehr Pflanzen, mehr Natur zurückholen könnte. Und grundsätzlich geht es da manchmal ums Hinterfragen seiner Position oder seiner Haltung. Ist das wirklich so kompliziert oder kostet das wirklich so viel Geld? Oder wo sind wirklich die Probleme? Oder mache ich es einfach? Und letzten Endes, das muss ich auch noch sagen, sage ich meinen Kunden dann immer wieder, selbst wenn du einen Baum pflanzt und er dich überleben sollte, was ja die Absicht wäre, pflanze einen Baum, gib ihm einen Namen, und sorgt dafür, dass er dich überlebt. Das ist eine Lebensaufgabe. So, wenn ich aber Angst habe davor, dass der Baum in 40 Jahren zu groß wird, dann sage ich, okay, dann warte einfach mal ab die 40 Jahre und dann entscheiden wir, was los ist. Ich muss den Baum nicht heute nicht pflanzen, weil ich Angst habe, dass er 40 Jahre, das geht so. Ja, dann sind die Kinder da und die anderen großen Baum, sage ich, dann ist es das Thema der Kinder. Du musst dich nicht vorher jetzt schon kümmern, was in 40 Jahren ist. Oder wir wissen auch nicht, ob in 60 Jahren unser Hausdach noch dicht ist. Und trotzdem gebe ich es jetzt rauf. Also, der Zeitraum ist das Ziel. Der Zeitraum, dass er mich 40 Jahre oder halt solange ich noch leben darf, begleiten kann. Und was danach ist, ist das Thema der nächsten Generation oder dann das Thema in dem Zeitpunkt, wo offenbar ein Handlungsbedarf ist, aber nicht zuvor.
Ja, man denkt dann viel zu sehr, was ist wenn?
Ja,
und das weiß man ja gar nicht. Und ich finde, das ist auch so ein Mehrwert für Familien mit Kindern. Ne? Also ich finde, wenn Kinder schon naturnah aufwachsen und sehen, Das pflege ich und das gieße ich und dann kann ich ernten und das ist grün und dann irgendwann verliert es die Blätter und dann kommt das im Frühling wieder und das ist so, das sind doch wie kleine Wunder. Also ich finde gerade so Kinder kann man damit begeistern. Ich weiß, im Kindergarten haben wir immer so Kastanien gesammelt und dann so die kleinen Kastanienbäumchen, ne, das war für uns Kinder, das war doch, boah, das ist mein Baum. Ich fand das schon, das hat mich schon damals immer so unglaublich begeistert, ne? Wenn man selber noch Sachen anpflanzen kann.
Ja, aber schau, du sprichst ein tolles Thema an. Das fällt mir immer wieder bei Vorträgen auf, dass mir Leute sagen, sie erinnern sich an ihre Kindheit. Und das ist oft begleitet von einem Baum. Die haben da Baumhütte gemacht oder sind raufgeklettert. Und dann frage ich die Erwachsenen, wann wart ihr zum letzten Mal auf einem Baum? Offenbar ist das etwas, was nur Kinder tun. Ich frage mich, warum. Ich hocke immer wieder auf einem Ast oben, 3-4 Meter über dem Boden und genieße das. Aber das Thema ist, dass viele Kinder das gar nicht mehr erleben dürfen, weil wir ja geschulte Bäume haben, die man nicht beklettern kann. Also die werden so gezogen für Straßen, aber auch für Parks. Unten Stamm, oben Krone, obwohl sie nie so wachsen würden. Die werden ja in der Schulzeit immer wieder abgeschnitten, in Wald gestochen, damit sie eben sauber sind und damit man zum Beispiel nicht draufklettern kann. Die natürliche Wuchsform vom Baum ist meistens anders. Und dann frage ich in Kindergärten und Schulen, warum pflanzt ihr solche Architektenbäume, so sterile Bäume? Ja, weil die Eltern Angst haben, dass die Kinder runterfallen könnten. Was ist denn das für ein Blödsinn? Aber genau deshalb passiert das manchmal. Also erstens, Kinder fallen nicht von Bäumen. Also von 1 Million Kinder fällt alles runter. Und ja, mein Gott, dann bricht sie sich mal ein Ärmchen oder sowas. Völlig wurscht. Aber wenn man raufklettert und den Baum erleben kann, hat man einen ganz anderen Bezug zum Baum. Man hält ihn, man kraxelt, man wird stark, man hat kein Handy in der Hand, weil ich beide Hände brauche. Lauter Vorteile. Und ein Credo von mir ist, wenn jemand Platz hat, ein bisschen Platz hat, zur Geburt eines Kindes immer einen Baum zu pflanzen. Und der Baum bekommt den Namen des Kindes. Und das Kind wird vom Baum und umgekehrt begleitet. Irgendwann ist es 4-5 Jahre und kraxelt auf die ersten Äste. Irgendwann ist es 10 Jahre und baut auf eine Hütte auf einem inzwischen größeren Baum. Und der Baum gehört zum Leben des Kindes. Und sonst machen wir es mit unseren Enkeln. Aber das wäre eine wunderbare Sache. Da könnte man ein paar Millionen Bäume einfach pflanzen, die dann die nachfolgenden Generationen ein Leben lang begleiten. Und glaub mir, sobald du ein Klettererlebnis mit einem Baum hattest, hast du einen ganzen tiefen anderen Bezug. Du merkst plötzlich, dass die Bäume einen unterschiedlichen Geruch haben. Die Rinde, die Äste, die abbrechen beim Klettern, die Blätter, die haben unterschiedliche Gerüche, das wissen ja auch die Vögel. Die Vögel haben ja nie Botanik studiert, aber wissen genau, welcher Baum für sie die richtigen Früchte gibt. Die erkennen die Blattform, die Wuchsform, die wissen, das ist mein Futterbaum. So, das könnte man alles wieder in Erinnerung rufen und aufleben lassen, wenn wir da einfach ein bisschen lockerer sind und toleranter sind, sagen, okay, jetzt pflanze ich einen Baum im Garten, und zwar einen mit natürlicher Wuchsform. Die heißen übrigens in den Baumschulen Heister. Also die wurden extra anders benannt, weil das bedeutet die natürliche Wuchsform, entweder mehrstämmig oder eben, dass der Astansatz ziemlich tief ist. Und genau dann ist er bekletterbar. Also das wäre ein guter Ansatz. Hat übrigens auch einen Vorteil, wenn die Äste weit unten sind, wächst unten kaum mehr Rasen, man muss nicht mehr mähen, also man hat weniger Arbeit, wunderbar. Und ja, und der Baum wächst auch schneller, weil er mehr Photosynthese machen kann. Ich sehe in Parks draußen, in Kindergärten immer nur diese geschulten, langweiligen Straßenbäume, 4 Meter unten Stamm, oben die Krone. Wie will da ein Kind draufkommen?
Da fällt es garantiert dann auch runter, weil es gar nicht erst den Stamm hochkommt.
Also bei dem 4-Meter-Baum glaube ich schon, da hat es ja keine Möglichkeit zu halten, ne? Also es muss schon mit Seil beklettern und das ist ja höchst langweilig und einfach die falsche Richtung. Ne? Also das könnte man sehr schnell ändern.
Aber ich glaube, auch das ist vielen gar nicht bewusst. Also ich bin noch aufgewachsen, wir hatten wirklich Lieblingsbäume. Und da waren Bäume, die waren so, da konnte man sich so richtig reinlegen. Das waren also wirklich so richtig Bäume für Kinder. Und das stimmt. Wenn man jetzt mal hinschaut, die sind alle kerzengerade, da ist kein Ästchen mehr. Und ja, es ist ein Stamm, Stamm mit grüner Krone. Und da fehlt eigentlich das, was den Baum ausmacht.
Schau, wir haben uns in eine Welt von Normierungen und Regeln und Gesetzen verschoben. Deshalb klappt ja auch so vieles nicht. Und der typische Straßenbaum, der wird wirklich dekliniert mit Lichtraumprofil, mit Astansatz, Kronenverhältnis zum Stamm, 2/3 zu 1/3 und so weiter. Das ist alles vornormiert. Und ein wichtiger Grund ist auch, weil die billiger zum Transportieren sind. Ich bringe mehr auf den LKW rauf, weil ich unten nur Ballen und Stamm habe. Aber das mag für den Straßenbaum nützlich oder wichtig sein, damit da eben der LKW drunter durch kann und damit man den in Fahrbahnnähe pflanzen kann, zugegeben. Aber im Park, in unserem Garten, im Kindergarten, in der Schule müsste das nicht sein. Da könnte man eben die natürliche Wuchsform bevorzugen. Ja, ganz einfach. Und ist in vielen guten Baumschulen zumindest auch vorhanden. Oder man muss es
Ja.
wünschen.
Ja, und man muss das Bewusstsein dafür haben. Wie gesagt, ich habe mich immer gefragt, warum gibt es so diese alten Bäume gar nicht mehr? Da habe ich gar nicht dran gedacht, dass die Bäume so erzogen werden, ne? Also wir erziehen ja alles. Wir erziehen uns die Natur, so wie sie für uns passt. Und ja, ob das immer so im Guten ist.
Schau, ich habe da auch noch so ein Thema, das zeige ich immer wieder mit Fotos, wenn Gärtner oder solche, die es vorgeben zu sein, Sträucher in so lustige Formen schneiden. Man sagt dazu Formschnitt. Für alles gibt es natürlich einen Fachausdruck. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. So Sträucher, die zum Beispiel so in Kugelnform sind oder in Pilzform oder in Dreieckig oder in Kastenform. Und das, wow, das ist hohe Gartenkunst. Und ich sage, das ist ja unfassbar. Hätte die Natur einen Vorteil mit dieser Wuchsform, würden alle Sträucher so wachsen. Aber es tun sie nicht. Sträucher wachsen so. Und der Mensch kommt her und regelt das auf ein Format ein. Die Höhe wird bestimmt durch das, was der Gärtner oder der Schneider gerade noch hält, ohne auf eine Leiter zu steigen. Und das ist dann meistens genau so, dass man noch hinten in den Garten reinsieht oder auf die Mülltonnen oder auf die Autos raufschneidet, sieht. Also ein Strauch, der das eigentlich verdecken könnte, wird wieder freigeschnitten, weil der Schneider einfach nicht höher kommt, nicht? Und dann werden oftmals Blühsträucher geschnitten in der Blüte, so dass sie möglichst keine Beeren oder Früchte erzeugen und lauter so Unsinn. Man sagt auch Winterschnitt dazu, was für ein furchtbare, also es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, warum Winterschnitt wirklich klug ist. Passt immer ist ja falsch, aber wird drum gemacht, weil halt die Leute dann Zeit haben. Nur drum.
Ach so.
Also mache ich den typischen Winterschnitt. Das ist ein furchtbarer Blödsinn. Denn wenn der Baum keine Möglichkeit hat, seine Wunden zu versiegeln, hat er offene Stellen, bis er wieder Saft plus treibt, bis im März, April. Und in der Zeit kommen Parasiten, Bakterien, Pilze, Schadinsekten rein und machen den Baum zu schaffen, machen ihn oftmals krank. Also schneiden sollte man immer dann, wenn er Wundheilung machen kann, also in der grünen Zeit. Aber man sagt halt Winterschnitt dazu, weil halt die Leute, die im Garten arbeiten, am besten Zeit haben. Also machen wir einen Winterschnitt. Ja, da wird uns was wieder verkauft, was, und das ist, wie gesagt, es gibt ein paar Baumarten, wo es Sinn macht, aber bei den meisten ist das völlig abstrus.
Ja, es ist dann praktisch und man sollte es
Ja.
vielleicht dann Zeitschnitten nennen.
Ja, ja,
Ne?
ja.
Urlaubsschnitt oder Zeitschnitt. Oh, was für ein Quatsch.
Ja,
Und
genau.
das Schlimme ist aber, wenn das dann irgendwo steht, dann glauben die Leute ja wirklich so, dass das müsste
Ja,
man
ja.
so machen, ne?
Ja, da gibt es auch
Ja.
Kurse bei uns. Obstbaumschnitt, wie sagt man so eine Art, der Winterschnitt ist die beste Zeit für den Obstbaumschnitt. Das stimmt einfach nicht. Also wie gesagt, es gibt ein paar Baumarten, wo es ganz gut sein kann, aber zu 90% stimmt das nicht. Naja, auch
Ja,
so.
das Bewusstsein schaffen.
Ja.
Ja, ich hoffe, wir haben heute für das Bewusstsein geschafft und die Natur wieder etwas näher gebracht. Und du hast ja auch eine tolle, tolle Webseite. Und das heißt, wenn da jetzt noch Fragen sind, die Teilnehmer dürfen dich anschreiben.
Ja, genau. Also www.konradamba.at, Konrad mit C, dann kommt sie drauf und sonst googelt sie einfach. Da oben sind einige meiner Projekte, sind manchmal auch aktuell. Ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen und deshalb manchmal überfordert. Muss einmal mit meiner Sekretärin sprechen, die da nie ist. Aber ich habe da so ein bisschen ein Thema, wenn ich draußen bin, kann ich nicht einen Termin machen. Okay. Das sind aber viele Termine oben, wenn es um Vorträge geht. Es sind auch einige Links oben, um Vorträge abzufragen. Auf YouTube sind einige meiner Vorträge auch nachhörbar. Die sind übrigens ganz gut gemacht, nicht von mir, sondern von Profis, wo die Bilder dazu wirklich eingeblendet werden. Also man sieht nicht mich, sondern die Bilder, was sehr wichtig ist. Da kann man sich einige Informationen holen. Oder man schreibt mir einfach eine E-Mail, wenn man einen Wunsch hat oder Fragen hat oder wenn ich irgendwo hinkommen soll, das für mich eben erreichbar ist und terminlich zu machen ist. Wie gesagt, ich berate gerne private Kommunen, viele Städte bei der Begrünung, wie jetzt da in unserer Nähe, da in der Schweiz. Da gehen wir wirklich mit Bürgermeistern, also das ist keine Riesenstadt, aber der Bürgermeister ist dabei, der Stadtgärtner ist dabei, der Tiefbauer, der Stadtplaner und einige Initiatoren. Und dann geht man so diese Problemzonen an, weil ich als Außenstehender nicht so belastet bin mit Vorwissen. Und dann sehe ich Plätze und sage, da wäre doch beispielsweise eine Maroni gut. Können wir nicht das entsiegeln oder den Parkplatz opfern? Oder fragt mal dann Privaten, ob wir da meinetwegen eine Linde hinpflanzen können. Und da entstehen oft Impulse, die aber auch umgesetzt werden. Und das ist eben das Schöne, dass ich da so als Außenstehender ziemlich unbelastet und neutral bin. Ich verkaufe keine Bäume oder Substrate oder Arbeit. Also ich habe persönlich bekommt zwar für diesen Beratungstag bezahlt, aber ich habe keinen wirtschaftlichen Nutzen, ob jetzt da etwas gepflanzt wird oder nicht. Und deshalb traut man mir auch eine neutrale Sichtweise zu. Oder wenn ich jetzt der wäre, der ganz viele Bäume am Lager hat, dann pflanze ich die Stadt voll, auch da, wo sie nicht hingehören oder wo sie nicht hinpassen. Und den Ansatz verfolge ich nicht. Ob schon, muss ich sagen, ich immer wieder in Diskussionen bin, dass ich fast darauf bestehe, dass da hin ein Baum kommt und mich dann Leute anfangen, wieso ist das so wichtig? Ja, weil ich es einfach will, weil es richtig ist. Also da bin ich ein bisschen emotional und aber schon oft, nicht immer, aber schon oft habe ich mich durchgesetzt gegen so Leute, die da so Naturangst haben oder Baumfürchter sind oder was auch immer, dass der Baum da hingekommen ist. Und ja, weil ich das jetzt doch schon über 10 Jahre mache. Manchmal sind die Bäume schon größer geworden. Und ich würde mal sagen, so 90% der Bäume, die durch mich gepflanzt wurden, leben noch und sind größer geworden. Also so ganz so schlecht waren die Tipps nicht.
Ja, und das ist doch auch schön, oder? Wenn du dann so quasi deine Schöpfung damit siehst, deine Bäume. Ah, schön. Ja, ich wünsche mir, dass viel mehr Bäume gepflanzt werden und Sträucher und dass wir die Natur wieder zu uns holen, ne? Wir haben die sehr, sehr lange weggedrängt und ich glaube, die Zeit ist jetzt einfach da, wieder uns zu erinnern, wo unsere Wurzeln herkommen, ne? Wir waren immer am Wald und im Wald. Und wenn wir uns da viel mehr dran erinnern, dann geht es uns auch wieder besser.
Ja, schau, das ist ja auch eine Sehnsucht danach, die tief in uns drin ist, oder? Wenn du dich krank oder nicht gut fühlst, dann wirst du selten gern in eine Großstadt gehen, um dich zu erholen, sondern suchst die Ruhe und die Natur. Es gibt auch so ein geflügeltes Wort, man kann nicht schlecht gelaunt im Wald sein. Auch das ist ganz geschickt und das funktioniert auch. Und Ähnliches gilt es auch unter einem Baum oder in einem Garten. Man kommt einfach zur Ruhe und die Dinge balancieren sich, kommen zum Ausgleich. Vieles ist das entspannter. Und ich kann nur uns allen wünschen, dass wir im Umgang mit der Natur lockerer werden. Es muss nicht immer so sauber und so gerad sein und es muss nicht immer aufgeräumt sein. Und wenn der Baum jetzt darüber wachsen will, dann lasse ich den halt, obwohl ich ihn da wollte. Der macht das schon richtig. Auch schräge Bäume halten fast immer besser als wie gestützte oder geschnittene Bäume. Da haben wir so eine Naturangst in uns. Oh, ob das gut geht. Es gibt ja auch so dieses geflügelte Wort, dass die Förster immer sagen, der Wald braucht unsere Hilfe und wir müssen ihn bewirtschaften, dass er zukunftsfähig wird. Und das ist ja alles ziemlich arrogant und ziemlich hochnäsig. Das stimmt einfach nicht. Damit sichert man sich natürlich den eigenen Berufsstand ab oder das eigene Einkommen. Aber das hat der Wald seit Hunderttausenden von Jahren vor uns und mit uns besser gemacht, als wir das machen. Und das gilt auch für jeden einzelnen Baum. Also ein bisschen mehr zuschauen, ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und ein bisschen weniger eingreifen wollen. Das ist auch entspannter für uns. Das tut unserer Seele gut, oder? Das regt uns dann weniger oft auf, wenn wir sagen, okay, ich wollte es zwar anders, aber wenn es jetzt so ist, oder du weißt ja im Garten, ich pflanze die Pflanze daher und ich wünsche mir diese Blüte, die kommt nicht, stattdessen kommt Brennnessel. Und ich sage, was tut die Brennnessel da? Aber genau da gehört möglicherweise die Brennnessel hin und eben keine andere Pflanze. Dann freue ich mich doch ab der Brennnessel. Ist ja eine wahnsinnig wichtige Pflanze, unheimlich wichtig. Ja, und dann muss ich halt erkennen, mein Ansatz war zwar nett, aber der war nicht richtig oder nicht passend. Die Natur löst das auf ihre Weise und fast immer besser wie wir. Und das gilt es auch ein bisschen zu erkennen wieder.
Und wir dürfen auch lernen.
Ja, ja. Wunderbar. Ja. Doch wunderbar.
Ja. Genau.
Ja.
Ich danke dir sehr und das macht mir jedes Mal so eine Freude, da so einzusteigen. Ich habe schon wieder so viel für mich mitgenommen. Also das mit diesen Bäumen, die da mit den Tüten umwickelt sind, da schaue ich noch mal genauer hin.
Ja, genau, sehr gut. Ja.
ja, das würde ich auch keinem mehr empfehlen. Also ja, mega, mega. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, du bist sehr gefragt und umso wertvoller ist es, dass du deine Zeit mit uns hier teilst.
Ja, super. Okay, danke und
dann,
ich hoffe, es bleibt ein bisschen was hängen.
Auf jeden Fall, das glaube ich. Dafür hast du schon gesorgt.
Super.
Euch viel Spaß und setzt das um, holt das Grün zu euch nach Hause.
Ja, genau.
Viel Spaß. Tschüss.
Tschüss.